geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
Helmut Thielicke, evangelischer Theologieprofessor in Hamburg, in den 1960er und 70er Jahren einer der bekanntesten deutschen Intellektuellen, geboren am 4. Dezember 1908 in Barmen, Wuppertal, gestorben am 5. März 1986 in Hamburg. Wer war diese historische Persönlichkeit Helmut Thielicke? Und wie war denn eigentlich Helmut Thielicke, an den wir heute mal erinnern wollen? Darüber spreche ich jetzt mit Hinrich C.G. Westphal, Pastor und langjähriger Öffentlichkeitspastor der evangelischen Kirche in Norddeutschland, damals noch Nordelbien, und bekannt geworden als Gründer des ökumenischen Vereins Andere Zeiten. Herzlich willkommen, Pastor Westphal.
Ja, danke.
Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Gehen wir so zurück in das Jahr 1908, das ist nun schon etwas länger her, als Helmut Thielicke, der Theologe, geboren wurde in Barmen. Was war das für eine Herkunft? Das ist ja ein frommes Gebiet eigentlich, dieses Barmen.
Oder ein kirchlich stark geprägtes. Ja, es ist zum Teil auch ein reformiertes, evangelisch reformiertes Gebiet. Und Barmen ist ja nicht so schön wie Hamburg, aber ein Ort für das wichtigste Ereignis der neueren Kirchengeschichte. Nämlich für die Vertreter der verschiedenen Landeskirchen, die 1934 da zusammenkamen und die Barmer Theologische Erklärung verabschiedeten. Und in dieser Erklärung bekennen sie sich zu Christus als ihrem einzigen Führer. Das war natürlich gedacht als Opposition gegen die sogenannten deutschen Christen, die dem Führer Hitler eher huldigten.
Gut, das war natürlich 34 und bis dahin müssen wir jetzt noch mal in seiner Biografie hineinschauen. Was hat er für ein Elternhaus gehabt und warum hat er dann Theologie studiert überhaupt? Das war ja die interessante Frage vielleicht.
Also sein Vater war Schulrektor und diese Gegend dort in Wuppertal-Barmen war schon sehr religiös. Mhm. Und Helmut Thielicke ging in einen Schülerbibelkreis, der auch der bekennenden Kirche nahe stand. Und da ist er sicherlich auch sehr geprägt worden, so dass er irgendwann dann auch diesen Weg zu gehen entschieden hat. Mhm.
Er war vielfältig krank gewesen, mit Schilddrüsen und auch vielleicht noch bestimmten ärztlichen Fehlern, die da gemacht worden sind. Das hat ihm aber zum Glück den Kriegsdienst und dann den Zweiten Weltkrieg ja erspart.
Ja, es war eine schwere Krankheit, dass er nach einer Schilddrüsenoperation eine postoperative Tetanie kriegte und Atemanfälle und im Rollstuhl saß und nach Menschenermessen eigentlich doch einem frühen Tode entgegenging. Und damals wurde ein amerikanisches Mittel erfunden, das sollte an ihm ausprobiert werden und seine Professoren setzten sich sehr dafür ein, diesen Studenten doch vom Staat zu fördern, weil das Mittel sehr teuer war, aber der weigerte sich. Und dann wurde ein deutsches Mittel erfunden und es sollte an ihm ausprobiert werden. Und er kam in ein Krankenhaus und bekam eine Flasche von diesem Mittel, von der man noch gar nicht wusste, wie viel man davon nehmen sollte. Er nahm einen Löffel davon und das brachte gar nichts. Und da hat er im Grunde genommen in einer Art Entweder-Oder die ganze Flasche ausgetrunken. Und zu sehen, soll ich weiterleben oder nicht. Über seinem Bett hing das Kruzifix, das er dann später mit nach Hause genommen hat. Und er wachte am nächsten Morgen auf, das war Karfreitag 1933, und fühlte sich pudelwohl. Und er hat das immer als Wunder empfunden. Jetzt nicht Wunder im Sinne von Durchbrechung von Naturgesetzen, sondern dass hier dieses Mittel und seine Situation zusammenkamen. Und ein Jahr später hat er das Sportabzeichen gemacht.
Und er hat dann auch relativ schnell als junger Mann schon eine Professur bekommen. Die erste Professur, die war in Heidelberg 1936 für systematische Theologie.
Ja, das war ein Vertretungsposten, der ihm allerdings dann auch sehr schnell wieder genommen wurde, weil er Reden hielt die von den Nazis doch als sehr negativ bezeichnet wurden. Und plötzlich stand er mit seiner Frau und seinem Sohn ohne Beruf und ohne Gehalt da. Eine ganz schwierige Situation. Und da meldete sich der schwäbische Bischof Wurm aus Stuttgart.
Theophil Wurm.
Ja, und der bot ihm eine Gemeindestelle an in Ravensburg im Dunstkreis des Bodensees. Und da musste er als Greenhorn auf der Kanzel im Grunde genommen erstmal lernen, wie man Gemeindearbeit macht.
In schwieriger Zeit im Übrigen. Man darf ja nicht vergessen, es war die NS-Zeit gewesen. Und er gehörte doch der bekennten Kirche an.
Ja.
Sie hatten sie am Anfang erwähnt mit der Barmer Theologischen Erklärung ja. von 1934.
Er gehörte der bekennenden Kirche an und er war in einem Widerstandskreis in Freiburg, wo auch Gördeler mit drin war und auch der Kontakt zu Bonhoeffer und anderen. Viele aus diesem Kreis sind hingerichtet worden. War also eine schwierige Situation. Außerdem war er, so habe ich ihn auch kennengelernt, ein Mensch, der auch sehr abstrakt sein konnte. Der also in Vorlesung, gerade wenn er müde war oder so, sehr schwer verständlich war. Und nun musste er lernen, wie sage ich es den einfachen Leuten? Und wie kann ich Beispiele, Gleichnisse denen nahe bringen? Das ist ihm aber dann auch sehr bald gelungen. Außerdem musste er ja Kinderarbeit und Jugendarbeit und Seelsorge und Trauerarbeit leisten und ich glaube, das ist ihm von der Wertigkeit her wichtiger geworden als manche wissenschaftlichen Leistungen.
Schauen wir jetzt in die Zeit nach Hamburg. Die NS-Zeit ist vorbei. Er wurde nach Hamburg berufen und sollte dort eine theologische Fakultät ins Leben rufen. Das war in den 50er Jahren vermutlich.
Das war 1954.
Mhm. Wie war dieser Schritt nach Hamburg und wie hat er sich dort sozusagen eingelebt und was ist da aus ihm geworden? Er ist ja dann sehr bekannt geworden als Prediger.
Naja, die Hamburger wollten gern eine Volluniversität sein und dazu brauchten sie auch eine theologische Fakultät und haben ihn gebeten, das vorzubereiten, Professoren zu berufen und ähnliches. Und irgendwann haben sie ihm gesagt, also du musst das aber selber als Dekan machen. Und da musste er sehr grübeln, hat sich dann aber dahin einladen und reizen lassen und hat dann als erstes eine Vorlesung für Hörer aller Fakultäten ins Leben gerufen, also Juristen und Mediziner und Soziologen und Naturwissenschaftler, weil er sagt, der Glaube hat den ganzen Menschen in seinem Denken, Fühlen und Handeln zu ergreifen und wir müssen immer im Dialog sein. Das waren diese ersten Schritte in Vorlesungen. Dann hat er sehr schnell offene Abende gemacht für Studenten.
Und da haben Sie ihn auch dann näher kennengelernt, kann man das so sagen?
Da habe ich ihn näher kennengelernt, da musste ich gleich ein Referat halten. Und diese Abende in seinem Haus in Wellingsbüttel, in der Barkenkoppel, waren sehr gastfrei. Seine Frau mit den vier Kindern wohnte dort und er. Und da haben wir sehr schöne Abende verlebt und außerdem auch die Rederin Frau Ranzau-Esberger hat dann öfter Schiffe zur Verfügung gestellt, wo wir als Studenten dann gespeist, diskutiert, gelacht haben.
Auf der Elbe sozusagen?
Auf der Elbe. Er war ein sehr humorvoller Mensch und wenn er dann seine Zigarre, seine unvermeidliche, anzündete und dann anfing, Anekdoten zu erzählen und mit lauten Lachen zu begleiten, das waren unvergessliche
Erlebnisse. Was haben Sie von ihm jetzt theologisch gelernt? Was ist da sozusagen die Botschaft gewesen, die er Ihnen so in die Seele geschrieben hat oder ins theologische Herz?
Na, einmal hat er gesagt, man muss dem Pastor auf der Kanzel anmerken, dass er die Limonade, die er da ausschenkt, auch selber trinkt. Also es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es geht nicht darum, den Leuten irgendwelche Gedankengebäude vorzusetzen, sondern man muss merken, dass wir selber von diesem Trost und von dieser Zusage des Glaubens leben. Und als er dann gebeten wurde, im Michel Vorträge zu halten, hat er das ja sehr, sehr stark getan.
Er war stark öffentlichkeitswirksam. Er hat ja die Predigten in dem Michel gehalten. Da sind Hunderte immer hingegangen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Er war auch publizistisch tätig. Vielleicht mögen Sie auch dazu was sagen.
Ja, er hat im Michel am Sonnabend um 17 Uhr immer gepredigt. Nicht
da kommt
immer,
jetzt immer aber Fußball, ne? Oder war das damals auch schon so?
Das weiß ich im Augenblick gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber er hat es getan, weil er nicht in Konkurrenz zu den Sonntagsgottesdiensten kommen wollte. Und der Michel fast 3000 Zuhörer, und zwar ein Querschnitt durch alle Berufe. Da waren Studenten und Professoren, da waren Beamte, Leute aus dem St. Pauli-Milieu oder Hafenarbeiter. Und es gibt den Schnack, ein Pastor darf über alles reden, nur nicht über 15 Minuten. Aber Helmut Thielicke redete 45 Minuten und hat sich wahnsinnig zum Teil gequält mit der Vorbereitung dieser Predigten. Seine Frau sagte mal zu mir, manchmal kommt er dann raus und sagt, ich kann es nicht. Aber dann hat das halt doch gekonnt, weil diese Umsetzung einerseits durchaus theoretische Gedanken über den Glauben weiterzugeben, andererseits aber auch mit Erzählungen und Beispielen die Hörer mitzunehmen, das ist schon eine Leistung.
Erinnern Sie noch ein Thema zum Beispiel, worüber er dann gesprochen hat?
Naja, seine Lieblingsgeschichte ist die vom verlorenen Sohn. Das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Vater, der so düpiert wurde von seinem Sohn, mit offenen Armen dem entgegengelaufen kommt. Ich glaube, das war auch existenziell für Helmut Thielicke immer eine Sehnsucht und ein Wunsch. Und er hat so Predigtreihen gemacht wie Gleichnisse oder das Vaterunser oder die Bergpredigt. Und die wurden dann auch gleich in 12 Sprachen in Bücher verlegt und übersetzt in Chinesisch und Japanisch und Afrikaans, und daran schlossen sich dann auch Vortragsreisen in diese Gegenden an. Also er war da sehr bekannt in dieser Zeit, auch so Leute wie Präsident Carter in den USA und so wollten ihn unbedingt im Weißen Haus.
Und wie wurde er eigentlich von der Stadtöffentlichkeit wahrgenommen, also ich sag mal so vom Senat und von der Bürgerschaft, erinnern Sie da?
Ja, er hatte eigentlich sehr gute Kontakte. Und auch zu Leuten wie Herrn Körber, der auch so eine Runde von Prominenten immer wieder auch im Atlantik hatte, um da zu diskutieren.
Der Bergedorfer Gesprächskreis war das doch.
Das war
von Helmut Schmidt, glaube ich.
Von Helmut Schmidt, nicht? Ja, aber vielleicht auch in Verbindung mit Körber. Das kann ich nicht beurteilen. Aber auch in den Medien, er war sehr medienaffin und es hat gerne in Zeitungen, auch im Hamburger Abendblatt, geschrieben oder sich interviewen lassen oder dort auch seine Gedanken verbreitet.
Wie war er so als Familienmensch, wenn er 4 Kinder hatte und vielleicht dann auch später Enkelkinder, wie haben Sie ihn da erlebt?
Nun, er war immer sehr mit seiner Arbeit befasst und wenn er denn mal wissenschaftlich arbeiten wollte, dann hat er sich zurückgezogen in ein kleines Landhaus in Mustin im Herzogtum Lauenburg und hat da seine doch erheblichen wissenschaftlichen Werke geschrieben von Zehntausenden von Seiten. Also die Ethik ist vielleicht die bekannteste, aber auch die Dogmatik.
Und seine Autobiografie, Zu Gast auf einem schönen Stern, hat er vielleicht auch in Mustin geschrieben?
Die hat er vielleicht auch in Mustin geschrieben und da hat er ja am Schluss auch gesagt, wie wird das mit unserem Ende sein? Wir gehen in eine Terra Incognita, in ein unbekanntes Land, aber es ist da einer, den wir schon immer gekannt haben, Jesus, und der wird uns empfangen. Das war seine Sehnsucht. Und die Familie, 3 Jungs und ein Mädchen, mit denen er manches unternahm, über die er in der Autobiografie auch einiges geschrieben hat, aber manchmal sind sie vielleicht bei den vielen Engagements auch zu kurz gekommen. Mhm.
Sie haben mit ihm die Projektgruppe Glaubensinformationen ins Leben gerufen, die viele Jahre bestanden hat, jetzt nun aber aufgrund von bestimmten Entwicklungen eben aufgegeben wurde. Was war das Ziel einer solchen Projektgruppe Glaubensinformationen?
Ja, wir hatten nach einigen Unruhen in der Universität ihn an seinem 60. Geburtstag in Wellingsbüttel besucht mit Pastoren, mit Studenten, mit Assistenten und kamen auch wieder ins Gespräch in dieser Atmosphäre. Und dann haben wir gesagt, wie können wir eigentlich heute predigen? Wie sagen wir es den Leuten richtig weiter? Und da haben wir beschlossen, einen Predigtkreis zu gründen. Und der hat sehr schnell auch gesagt, und nun machen wir im Michel eine Vortrags- und Diskussionsserie, zu der auch ein paar tausend Leute jeweils kamen und nennen uns Projektgruppe Glaubensinformation. Wir wurden dann nach diesem großen auch Presseecho, selbst der Spiegel hat eine Titelgeschichte darüber gemacht, wurden dann von vielen gefragt, macht das auch mal bei uns. Zum Beispiel im Gefängnis in Neuengamme, im Männergefängnis, haben wir auch gemacht. Nur wenn man sowas macht, das gehört zu Thielikes Glaubens- und Religionsverständnis, dann muss man auch aktiv sein, muss auch im Gefängnis die Leute begleiten, muss Rockerarbeit machen, muss Ausländerarbeit machen. Das haben wir alles immer zusätzlich auch gemacht, um zu zeigen, der Glaube hat immer auch mit Handeln zu tun.
Was erinnert heute eigentlich in der Stadt an Helmut Thielicke?
Ich glaube eher, also in der Stadt gibt es zwei Orte, die nach ihm benannt worden sind, den Thielicke Stieg in der Nähe des Michel und dann ein Thielicke Park in Wellingsbüttel nahe seiner Wohnung in der Barkenkoppel. Aber es gibt eben auch doch viele Theologen, die noch durch ihn geprägt sind.
Ja, welche Prägung könnte er heute noch für die Theologie, für die Kirche haben? Was ist sozusagen etwas, was bleibt?
Also einmal die Glaubwürdigkeit, dass man also das, was man predigt, auch selber lebt, ist sehr wichtig. Und er war in manchen Dingen ja durchaus modern. Also in seiner Ethik hat er in sehr frühen Jahren auch schon über das Verbot der Homosexualität etwa geschrieben und gesagt, also verantwortungsvoll gelebte Homosexualität kann nicht so behandelt werden. Das war damals große Debatten. Also ich denke, was er bei seiner Trauerfeier wünschte, er wünschte, dass seine Projektgruppe um ihn herum diese Feier gestaltete. Und er hatte als Predigtkreis festgelegt, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und seine Schuld erließ er ihm auch. So hatte dieser prominente Mann doch am Ende ganz demütig sein Leben in Gottes Hand gelegt. Und diese Demut und diese Bescheidenheit, die steht uns allen wohl an.
Helmut Thielicke ist auf dem Ohlsdorfer Friedhof bestattet. Sein Kreuz ist zu sehen, ist heute noch erhalten. Ich danke Ihnen, Pastor Westphal. Wir haben an den Hamburger Theologieprofessor Helmut Thielicke erinnert.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.